Vater, ich preise dich heute Morgen und danke dir für dein wunderbares Wort. Ich danke dir, Vater, dass dein Wort wirklich meine Freude und meine Wonne geworden sind. Halleluja. Schon lange, aber jetzt auch gerade wieder ganz neu in dieser Zeit. Und danke, Vater, dass dein Wort unerschöpflich ist und so viele Schätze für uns bereithält, die wir vielleicht aus was für Gründen auch immer noch gar nie bereit waren zu heben oder auf Entdeckungsreise zu gehen, um sie zu sehen. Und du führst und leitest uns auch in unserem persönlichen Bibelstudium, in dem, wie wir an die Schrift herangehen. Du intensivierst es, Vater, wir danken dir dafür. Halleluja. Und so danke ich dir auch für die Botschaft, die du mir für heute Morgen gegeben hast. Und ich bitte dich, Vater, dass sie auf offene Herzen und offene Ohren stößt, so dass sie aufgenommen und verarbeitet werden kann und verstoffwechselt werden kann, so wie ich es letzte Woche in einem E-Mail schrieb. Halleluja. Ich danke dir, Vater. Amen und Amen. So, für heute hat der Herr mir einen ganz anderen Auftrag gegeben, eine Botschaft zu bringen, die gar nichts eigentlich mit der gegenwärtigen Situation zu tun hat. Und darüber habe ich mich sehr gefreut, denn es kann schon ermüdend sein, immer wieder ein Stück weit auch zu reagieren auf das, was gerade um einen herum vorgeht. Und natürlich sind wir manchmal auch aufgefordert zu reagieren. Wir können nicht einfach den Kopf in den Sand stecken und so tun, als würden keine Veränderungen vorgehen oder als gäbe es nicht Dinge, auf die man Bezug nehmen muss und auf die man ein Stück weit reagieren muss. Weißt du, reagieren ist nicht grundsätzlich falsch. Denn wenn du keine Reaktion mehr zeigst, dann bist du tot. Und vielleicht kannst du dich auch erinnern, dass du schon mal beim Arzt warst und er dann mit seinem kleinen Hämmerchen hier dir eins ans Schienbein unten gibt und schaut, ob da noch ein Reflex ist, ob da noch eine Reaktion ist. Und offensichtlich ist das sehr aussagekräftig für einen Arzt. Ich würde daraus nur ablesen können, aha, die Person lebt noch. Wenn dann das Bein eben von selber nach oben geht. Jetzt magst du sagen, ja, aber das steht im Gegensatz, Pastor Manfred, mit manchen Dingen, die er auch schon gelehrt hat, nämlich, dass wir tot sein sollen, dass wir tot sind in Christus, tot sind gegenüber der Welt. Ja, Amen. Aber das heißt nicht, dass wir nichts mehr sagen sollen oder keine Stimme mehr haben in Bezug auf die Dinge, die in dieser Welt ablaufen. Aber eine Sache, die ich sehr schätze, gerade in meiner Zeit mit dem Herrn und in dem, wie ich ihn erlebe im Moment, ist, dass ich mit sehr geschärften Ohren hinhöre, was jeweils für den nächsten Sonntag dran ist an Botschaft. Und da ziehe ich überhaupt nicht mein eigenes Programm durch in irgendeiner Form, sondern ich bin sehr flexibel und bereit, mich vom Herrn lenken und leiten zu lassen. Und so ist es zu dieser Botschaft heute Morgen gekommen, die den ganz einfachen Titel trägt, Gott wohlgefällig leben. Gott wohlgefällig leben. Vielleicht hast du ein bisschen mehr Zeit als sonst, dir über solche Fragen Gedanken zu machen wie, was möchte Gott eigentlich von mir? Wie sieht er mein Leben? Gefallen ihm die Entscheidungen, die ich treffe? Gefallen ihm die Vorlieben, die ich habe? Wie ist es mit dem Gott wohlgefällig leben, was mich anbelangt? Ist es so, dass ich nur mir selbst zu gefallen lebe? Oder anderen Menschen zu gefallen lebe, oder ist mein Hauptfokus in allem, was sich vor mir aufbaut an Leben und Lebensmöglichkeiten, ist mein Hauptfokus dort tatsächlich die Frage, ob Gott gefällt, was ich tue, ob Gott gefällt, was ich sage, ob Gott gefällt, wonach ich trachte und wie ich mein Leben auch von der Vision her positioniere und ausstrecke in die Zukunft hin. Und ich glaube, dass das so eine grundsätzliche Frage ist, dass es sich wirklich und wahrlich lohnt, darüber nicht nur nachzudenken, sondern entsprechend auch Entscheidungen zu treffen und vielleicht auch gewohnte Kurse oder Bahnen, in denen wir laufen, tatsächlich neu auszurichten und zu korrigieren. Weil der Herr kommt bald, so viel ist klar. Und wir möchten, wenn er kommt, so als solche befunden werden, die ihm wohlgefällig sind. Halleluja. Nun, wenn wir uns überlegen, könnte eine Grundvoraussetzung sein oder gibt es so etwas wie eine Grundvoraussetzung dafür, dass wir überhaupt Gott wohlgefällig leben können, dann sind wir bereits bei der ersten Stelle, die ich heute Morgen euch vorlesen möchte. Es gibt ganze zwei Worte im Neuen Testament, die man mit wohlgefallen oder wohlgefällig übersetzen könnte und das ist Eudokia Und es ist ein anderes Wort, zu dem wir weiter unten dann noch kommen. Aber sie haben ungefähr eine gleiche Bedeutung. Sie sind nicht sehr unterschiedlich, was ihre Bedeutung anbelangt. Und eines der ersten Worte, wo überhaupt von diesem Thema die Rede ist, wenn man es richtig anschaut, ist Lukas 2, Vers 14. Lukas 2, Vers 14. Ich bin gerade im Lukas-Evangelium am Arbeiten aus einem bestimmten Grund und das ist sehr spannend. Wusstest du übrigens, dass das längste Kapitel im Neuen Testament Lukas 1 ist, mit insgesamt 80 Versen? Also der Mann konnte einfach nicht zurückhalten, von dem zu schreiben, was er herausgefunden hat und was er glaubt und was ihn begeisterte. Und bei Lukas ist es nicht nur so, dass sein Evangelium das längste Kapitel des Neuen Testaments enthält, sondern alle seine Kapitel, die er hat im Lukas-Evangelium, sind durchschnittlich ungefähr 4-5 Verse länger als in allen anderen Evangelien. Das fand ich interessant, aber eben, er war eben ein Schreiberling. Und in Lukas 2, Vers 14... Deswegen enthält sein Evangelium auch Material, das du in keinem anderen Evangelium findest. Zitiert er tatsächlich das, was die Engel sagten zu den Hirten, nachdem Jesus geboren worden war. Das ist ziemlich übernatürlich, würde ich sagen. Dass jemand aufzeichnen konnte und aufgezeichnet hat, was Engel sprachen oder sangen im Hinblick auf die Geburt Jesu Christi. Stark, oder? Da könnte mal jetzt eine Reaktion kommen, ein Amen, ein Halleluja oder ein Glory to God von irgendjemandem. Es fühlt sich manchmal ziemlich nackt an, hier so zu predigen, ohne dass man jetzt groß ein Feedback hat, wie dem auch sei. Lukas 2, Vers 14, ich lese einfach mal die Elberfelder Übersetzung hier. Und zwar heißt es in der Elberfelder Übersetzung, Herrlichkeit Gott in der Höhe. Herrlichkeit Gott in der Höhe, das ist ein Lobpreis. Das Wort für Herrlichkeit ist Doxa. Man könnte es hier aber auch mit Ehre übersetzen. Das Wort Doxa bedeutet entweder Ehre oder Herrlichkeit, üblicherweise. Und hier an dieser Stelle, weil es eben ein Lobgesang ist, könnte man durchaus auch übersetzen, Ehre sei Gott in der Höhe. Aber gehen wir weiter. Und Friede auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. In den Menschen des Wohlgefallens. Nun, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu übersetzen. Und wenn du ein kleines Studium machst bezüglich anderer Übersetzungen und wie sie diesen Vers lesen, dann wirst du recht unterschiedliche Ansätze finden und Aussagen finden, was es auf sich hat mit den Menschen des Wohlgefallens. Der grundlegende Unterschied, den du noch wissen solltest, ist, dass wir hier einen feinen, aber nicht unbedeutenden Unterschied haben zwischen dem Textus Receptus und dem Nestle-Aland-Grundtext, auf dem die meisten modernen Übersetzungen basieren. Sie lesen nämlich das Wort Eudokia hier, wohlgefallen, im Genitiv und kommen deswegen zu der Lesart in den Menschen des Wohlgefallens. Wenn wir von dieser Lesart ausgehen, dann ist es logisch, dass wir das so verstehen, nämlich dass die Menschen gemeint sein müssen, an denen Gott wohlgefallen hat. Und für manche oder aus mancher Sicht mögen das alle sein grundsätzlich, weil Jesus ist ja auch für alle gekommen. Aber bei manchen Übersetzungen merkst du auch, dass damit nicht von vornherein alle gemeint sind, sondern nur ein Ausschnitt der Menschheit, nämlich die Menschen, an denen Gott wohlgefallen gefunden hat. Welche das auch immer sein mögen. Manche Übersetzungen, insbesondere englische, gehen sogar so weit, dass sie übersetzen Menschen guten Willens. Also dort wurde der Wohlgefallen einfach übertragen auf die Gutwilligkeit der Menschen. Und ich bedauere das sehr, weil das führt nämlich zu dieser Art von Sicht, wo wir von Menschen guten Willens sprechen. Und da sind wir nicht sehr weit entfernt vom Gutmenschentum, das heute so vorherrschend, eine vorherrschende Philosophie ist. Aber weißt du, Gott ist ein guter Wille, kann unter Umständen ziemlich egal sein. Denn Menschen guten Willens tun alles Mögliche im Sinne der Sache des guten Willens, aber sie kommen trotzdem nie zum Glauben. Und ich meine, ich hoffe, du stimmst mir zu, dass das, was die Engel hier sagen, in irgendeiner harten Weise etwas zu tun haben muss mit dem Angebot des Glaubens, das Gott uns gemacht hat durch Jesus Christus. Und es hier nicht um irgendeine Form subtiler oder offensichtlicher Art von Gutmenschentum geht oder Menschen guten Willens, die Gott gefallen. Das kann eigentlich nicht sein. Im Griechischen erscheinen hier die drei Worte Enanthropois Eudokia. Enanthropois Eudokia. Und das heißt erst einmal eigentlich nichts anderes als in Menschen wohlgefallen. Wenn du das Wohlgefallen im Genitiv hast, dann sind es in Menschen des Wohlgefallens. Das ist schon richtig. Aber im Textus Receptus erscheint das Wort nicht im Genitiv, sondern im Nominativ, so dass es also wirklich nur heißt, in Menschen wohlgefallen. Pastor Manfred, bitte sag uns ganz schnell, worauf das Ganze hinausläuft, sonst zappen wir in einen anderen Livestream rein. Nein, hoffentlich nicht. Aber ich sage euch auch ganz schnell, was das zu bedeuten hat. Das könnte man oder müsste man nämlich so übersetzen, Ehre sei Gott in den Höhen. Das ist noch ein anderes feines Detail. Und auf Erden Friede in den Menschen, die Wohlgefallen an der Botschaft Gottes haben. Darauf bezieht sich das Wohlgefallen. Und ich glaube, deswegen ist das die Grundvoraussetzung, um überhaupt ein Gott wohlgefälliges Leben führen zu können. Verstehst du, du musst dir überlegen, die Menschheit als Ganzes lag wie ein offenes Buch vor Gott, als er Christus auf diese Erde brachte, damals in Bethlehem. Und das ist ja, um das geht es ja hier im Kontext. Die Menschheit lag vor ihm wie ein offenes Buch. Niemand war errettet. Und niemand war so guten Willens, dass er quasi dadurch schon die Errettung verdient gehabt hätte. Sondern der springende Punkt, der jetzt kam, war, würden die Menschen Wohlgefallen finden, Wohlgefallen haben an der Botschaft des Messias. An der Botschaft, die damit verbunden war und ist, dass Gottes Sohn auf diese Erde kam, um uns zu erlösen. Und Wohlgefallen zu haben an dieser Botschaft, ist die absolute Minimalanforderung, könnte man sagen, um ein Gott wohlgefälliges Leben führen zu können. Wenn du niemals in deinem Leben Wohlgefallen findest an Gottes Botschaft, dann wirst du nicht zum Glauben kommen. Hallo? Das ist schlicht und einfach so. Aber es gilt auch über den Tag der Errettung hinaus. Nämlich, wenn du nach deiner Errettung nicht anfängst, intensiven Wohlgefallen zu finden an diesem Buch, an der Botschaft Gottes, die begann damals mit dem Lobpreis der Engel, könnte man sagen. Natürlich reicht sie viel weiter zurück, aber für das Zweck unseres Studiums heute Morgen. Die begann mit dem Lobpreis der Engel damals. Wenn du daran nicht noch mehr Wohlgefallen findest, dann wird es schwierig werden, im Einzelnen ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Denn du weißt ja gar nicht, was Gott wirklich wohlgefällt. Als ich mich bekehrt habe im Dezember 1984, da war ich dann zwar errettet, Halleluja, aber wiederum lag ich quasi vor Gott wie ein offenes Buch und er wusste genau, was in meinem Herzen war. Ich wusste es nicht so genau teilweise, aber er wusste genau, was für Abgründe da noch waren in Manfred Roth. Und es gehört mit zu dem Weg, den Gott mit uns geht, dass er uns manche Abgründe zeigt und in manche Abgründe hineinblicken lässt. Und uns Stück für Stück und Schritt für Schritt diesen Weg nimmt und uns die Botschaft offenbart und uns eigentlich immer wieder fragt, hast du Wohlgefallen an dieser Botschaft? Kann ich dich überzeugen mit dieser Botschaft? Bist du bereit, mir ein bisschen Wohlgefallen zu geben für das wunderbare Wort, das ich in die Menschheit gegeben habe? Das ist immer wieder eine Frage, die Gott uns Menschen stellt. Und je nachdem, wie wir diese Frage beantworten, werden wir in der Lage sein, ein wohlgefälliges Leben zu führen oder nicht. Wenn du zum Beispiel, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber eines, das tatsächlich auch vorkommt im Neuen Testament, wenn du deinen Lebensunterhalt vor deiner Bekehrung mit Diebstahl bestritten hast, durch Diebstahl, durch Raub, durch Betrügereien, was auch immer der Fall sein mag, dann wirst du früher oder später an diese Stelle im Epheserbrief kommen, wo es heißt, wer gestohlen hat, stehle hinfort nicht mehr. Und spätestens da musst du dich neu ausrichten und orientieren. Natürlich, das ist ein bisschen hypothetisch, weil wahrscheinlich wird schon dein Gewissen vorher anschlagen. Noch bevor du diese Stelle zum ersten Mal gelesen hast, nach deiner Bekehrung, wird dein Gewissen hoffentlich schon anschlagen, wenn du das nächste Mal etwas klauen willst. Aber ich rede ja auch theologisch natürlich zu euch. Und aus diesem Grund, und weil es eben nicht alles so offensichtlich ist wie das Stehlen, lautet die Frage immer wieder einmal, haben wir Wohlgefallen an dem, was Gottes Wort sagt, was die Botschaft ist? Auch dann, wenn wir von unserer bisherigen Prägung her an dieser oder jener Aussage kein Wohlgefallen hätten oder haben können. Nun, damit sind wir schon bei der Hauptfrage, nämlich Römisch 2, wie wir Gott wohlgefällig leben können. Denn ich hoffe, das ist eine Frage, die dir auch im Herzen brennt. In meinem Herzen brennt diese Frage, seit ich zum ersten Mal den Namen Jesus angerufen habe. Weil weißt du, Jesus kam mit einer solchen Wucht und mit einer solchen Kraft und Macht in mein Leben damals im Dezember 1984, dass mir klar war, okay, Pastor Manfred, also damals war ich noch nicht Pastor, aber ich rede aus meiner heutigen Sicht, okay, Manfred Roth, es ist jetzt vorbei damit, dass du selber dein Leben bestimmst nach deinem Gutdünken. Das ist vorbei. Und selbst wenn du manche Entscheidungen treffen wirst, die immer noch nach deinem eigenen Gutdünken sind, jetzt weißt du, da ist jemand, der dich sieht. Da ist jemand, vor dem du stehst. Und bitte versteh mich nicht falsch, das ist nicht gemeint im Sinne von Big Brother is watching you oder so etwas in der Art. Nein, überhaupt nicht, sondern wenn Jesus tatsächlich in deinem Leben ist, dann weißt du, dass Jesus präsent ist in deinem Leben. Dann ist sein prüfender Blick und zugleich wohlwollender Blick, muss man vielleicht dazu sagen, stets auf dir, deinem Leben, deinen Entscheidungen, den Worten, die du sprichst. Und dein Gewissen fängt an, sich zu verändern und zu verfeinern in einem ungeahnten Maß. Und auf einmal kannst du Dinge nicht mehr tun und empfindest Dinge als falsch, die du früher vielleicht locker vom Hocker gemacht oder gesagt hast und dachtest, erstens, das ist mein gutes Recht, so zu handeln, es ist mein gutes Recht, so zu reden, und zweitens macht es jeder so. Aber jetzt auf einmal ist da dieser prüfende Blick Jesu Christi und du weißt, okay, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, kann vor ihm nicht bestehen. Es ist vor ihm nicht wohlgefällig. Deswegen der erste Punkt, Hauptpunkt, den wir uns fragen sollten, ist, wie wir Gott wohlgefällig leben können. Und hier wiederum habe ich zwei Unterpunkte, nämlich A, strebe danach, ihm wohlgefällig zu sein. Strebe danach, ihm wohlgefällig zu sein. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, die Verse 9 und 10, sagt Paulus Folgendes, und ich lese meine eigene Übersetzung. Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, ob daheim oder in der Ferne. Gemeint ist, also mit daheim oder in der Ferne meint Paulus an dieser Stelle, ob wir noch im Leib sind oder schon außerhalb des Leibes beim Herrn. Und mit daheim ist gemeint daheim beim Herrn und mit in der Fremde ist gemeint abwesend vom Herrn. Sonst müsst ihr es nachlesen, wenn ihr jetzt nicht ganz genau versteht, was hier gemeint ist, aber es sollte eigentlich schon klar sein. Oder wir sind im Moment noch in der Fremde vom Herrn. Wir sind nicht bei ihm daheim, obwohl wir bei ihm daheim sind, aber wir sind noch nicht dort, wir sind noch nicht angekommen. Also sind wir in der Fremde. Paulus nennt die Zeit, die wir hier leben, nennt er ein in der Fremde Leben. Petrus spricht an anderer Stelle von der Zeit der Fremdlingschaft, die wir durchlaufen, von der Pilgerreise, die wir absolvieren hier auf dieser Erde. Also, wir sind in der Fremde. Aber was tun wir, während wir in der Fremde sind? Insbesondere, während wir in der Fremde sind. Ich nehme an, wenn wir daheim sind, wird es nicht mehr so schwierig sein, unsere Ehre da reinzusetzen, ihm wohlgefällig zu sein. Amen. Das wäre ja, also wirklich, also dann würde ich wahrscheinlich dann auch an der Erlösung doch noch irgendwie zweifeln. Nämlich, wenn ich dann im Himmel ankomme und es ist immer noch so schwierig, mich für das Richtige zu entscheiden, wie es hier auf Erden manchmal den Eindruck macht. Ich glaube, dass Paulus vor allem auch den Kontrast aufzeigen wollte zwischen diesen beiden Möglichkeiten. Aber natürlich ist es klar, wenn wir dann einmal daheim sind beim Herrn, dann werden wir das tun wollen, was ihm wohlgefällig ist, von Hause aus sozusagen. Und wir wollen es eigentlich auch jetzt schon, aber jetzt ziehen noch alle möglichen Faktoren und Kräfte ziehen und zerren an uns, um uns das ein bisschen schwerer zu machen, diese Entscheidung. Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, ob daheim oder in der Fremde, ihm wohlgefällig zu sein. Halleluja. Ich bin begeistert über diesen Vers. Und zwar, weil Paulus sagt, darum suchen wir auch unsere Ehre darin. Oder man könnte es auch anders übersetzen oder ausformulieren mit, darum setzen wir auch unsere Ehre da rein. Sprich, es ist eine Frage der Ehre. Halleluja. Ob wir oder wie wir uns in diesem Leben entscheiden und ob die Entscheidungen, die wir treffen in diesem Leben, getragen sind von der Frage, ist das ehrenhaft? Kann ich das mit meiner Ehre, mit Gottes Ehre vereinbaren, wie ich mich jetzt gerade entscheide? Denn mein Ziel ist es, und darin setze ich meine Ehre, ihm wohlgefällig zu sein. Halleluja. Wenn du diese Entscheidung einmal getroffen hast, dann hast du eine der wichtigsten Entscheidungen deines ganzen Christenlebens überhaupt getroffen. Und sie besteht eigentlich aus zwei Punkten, könnte man sagen. Nämlich erstens, dass du dein Leben definierst in Begriffen von Ehre, von Ehrenhaftigkeit, von Suchen nach Ehre, und zwar Ehre bei Gott wohlbemerkt, nicht deine eigene Ehre. Die mag hier auf der Strecke bleiben. Und dann an zweiter Stelle eben die Frage, ob du dich noch ehrenhaft fühlst oder ob du weißt, ich mache Gott Ehre, ob das abhängig ist davon, dass du dich gefragt hast, was ist vor ihm wohlgefällig. Denn wisst ihr heute, wir leben in einer Zeit, wo manche Leute es für eine Ehre halten, die falschen Dinge zu tun und sich sogar noch gut fühlen dabei und kein schlechtes Gewissen haben. Sie denken, sie machen Gott Ehre, indem sie, was weiß ich, fällt mir gerade nichts Gutes ein, spielt auch keine Rolle, irgendetwas tun, was nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Aber du und ich, weil wir wissen, unsere Ehre und Gottes Ehre steht auf dem Spiel, wir prüfen zuerst, was ihm wirklich wohlgefällig ist. Vers 10, und das ist die Konsequenz und auch mit ein Hauptgrund, warum wir es so genau nehmen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl des Christus. Bitte beachte, dass Paulus sagt, wir müssen alle, sprich jeder von uns, offenbar werden vor dem Richterstuhl des Christus. Darum wird niemand von uns herumkommen. Und das ist nicht, an dieser Stelle wird nicht darüber entschieden, ob du errettet bist oder nicht. Der Richterstuhl des Christus ist klar definiert. Dort geht es um das, damit ein jeder sich hole, gemäß dem, was er durch den Leib praktiziert hat, es sei Gutes oder Schlechtes. Der Richterstuhl Christi ist das sogenannte Preisgericht, von dem Paulus auch an anderer Stelle im 2. Korintherbrief geschrieben hat. Nein, im 1. Korintherbrief, Entschuldigung, 1. Korinther 3. Das ist dieses Gericht. Wir müssen offenbar werden vor dem Richterstuhl des Christus. Und auch das ist eine Sache, die mir bewusst ist, seit frühester Zeit, seit ich gläubig bin. Nämlich, es wird ein Tag kommen, es wird eine Stunde kommen, wo ich vor Jesus stehen werde in der Ewigkeit und es wird dann keine Ausreden mehr geben. Jetzt sagst du, aber Pastor Manfred, ich dachte, ihr predigt hier frohe Botschaft. Ja, das ist frohe Botschaft. Weißt du, worin das Frohe besteht an dieser Botschaft? Das Frohe, die gute Nachricht besteht darin, dass du ein ganzes Leben lang Zeit hast, die Dinge abzulegen, für die du dich, wenn du dann einst vor Jesus stehst, würdest schämen müssen, dass du jetzt schon die Möglichkeit bekommst, dich davon zu trennen, damit du dann nicht beschämt sein wirst vor ihm. Halleluja, wenn das keine gute Nachricht, keine frohe Botschaft ist, dann weiß ich es auch nicht, weil, weißt du, was die gute Botschaft auch noch ist? Wenn du dann eines Tages vor ihm stehst, Jesus wird dich nicht belangen für irgendwelche Dinge, für die du schon auf dieser Erde Buße getan hast. Halleluja! Glory! Mit anderen Worten, du brauchst nicht dich zu fürchten, dass er dann irgendwie ein dickes Buch aufschlägt und mit dir durch dein ganzes Leben geht und jede Situation und jedes Wort und jedes Werk noch einmal feinsäuberlich bespricht mit dir und du im Erdboden versinkst vor Scham. Nein, sondern all das, wofür du auf dieser Erde schon um Vergebung gebeten hast, wovon du dich getrennt hast, wo du gesagt hast, das ist unehrenhaft, das ist dem Herrn nicht wohlgefällig, das ist wie gar nicht mehr existent dann. Halleluja. Preis sei dem Herrn. Wir trachten danach, ihm wohlgefällig zu sein. Und aufgrund dieser ersten wichtigen Frage oder Entscheidung kommen wir zum zweiten, nämlich prüfe, was ihm wohlgefällig ist. Prüfe, was ihm wohlgefällig ist. Das ergibt sich aus dem, was wir gerade gesehen haben. Denn, wie gesagt, man kann auch tatsächlich sich immer noch ehrenhaft vorkommen und fühlen, während man längst in Unehre handelt und Dinge tut, die Gott nicht wohlgefällig sind. Deswegen muss man zuerst geprüft haben, was ihm wohlgefällig ist. Und dazu finden wir eine wichtige Stelle in Epheser. Epheser Kapitel 5, die Verse 8 bis 11. Es geht mir nur um eine bestimmte Aussage hauptsächlich, aber wir haben dann auch den größeren Zusammenhang natürlich. Paulus sagt hier, derselbe Paulus, denn einst wart ihr Finsternis. Es ist schon interessant, wie Paulus immer wieder mal einen Rückblick wagt und sagt, wir waren einmal dies und das, wir waren Kinder des Zorns wie alle anderen, einst wart ihr Finsternis. Und das ist nicht so, dass das unsere Identität bestimmt, als Kinder Gottes, dass wir einst Finsternis waren, aber wir sollten es auch nicht vergessen. Jetzt aber seid ihr Licht im Herrn, das ist unsere Identität. Jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Hoffentlich ist es nicht ganz so little, das Licht, das du strahlen lassen möchtest oder das du selber bist. Nein, jeder von uns ist berufen, ein großes Licht zu sein für den Herrn. Halleluja. Bitte beachte, es ist hier keine Maßangabe enthalten. Paulus sagt schlicht und einfach, ihr seid Licht in dem Herrn. Nicht ihr seid ein kleines Licht im Herrn oder manche sind ein kleineres Licht als andere, sondern jeder ist dazu berufen, ein volles Licht, ein umfassendes Licht zu sein im Herrn, gemäß dem, was die Erlösung für dich bewirkt hat. Halleluja. Aber manche stellen eben ihr Licht unter den Scheffel und dann sieht man es auch nicht mehr so gut. Wandelt als Kinder des Lichts. Wandelt als Kinder des Lichts. Und man könnte sagen, das ist nur eine Umschreibung dafür, dass wir Gott wohlgefällig leben sollen. Wenn Gott Licht ist und wir jetzt Licht sind im Herrn, dann ist es nur folgerichtig, dass Paulus uns auffordert, jetzt auch als Kinder des Lichts, als Abkömmlinge des Lichts, vom Licht bestimmt zu leben. Das Wort wandeln ist peripateio und bedeutet nichts anderes als in allen Bereichen unseres Lebens und unseres Alltags geprägt vom Licht und bestimmt vom Licht zu leben. Jede Entscheidung, könnte man sagen, auf den Prüfstand zu stellen oder zu legen, kann das im Licht Gottes bestehen. Was wird dieses Licht Gottes, in dem ich lebe, Aussagen über diese Entscheidung, die ich treffen möchte, ist das ein Schmutzfleck oder kann das bestehen im Licht des Herrn? Denn die Frucht, Vers 9, denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Das ist eine kleine Auswahl an möglichen Qualitäten, die jemand, der Gott wohlgefällig leben möchte, in seinem Leben hervorbringen wird, nämlich die Frucht des Lichts. Wenn Gott Licht ist, wenn wir Licht sind im Herrn, wenn wir wandeln als Kinder des Lichts, dann ist es nur logisch, dass wir auch die Frucht des Lichts hervorbringen. Halleluja! Denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte. Du wirst Dinge tun wollen, du wirst Dinge sagen wollen, du wirst Dinge anstreben wollen, die mit der Güte Gottes übereinstimmen, die mit der Güte Gottes kongruent sind, könnte man sagen. Also sprich, eine exakte Entsprechung sind zu dem, was er unter Güte versteht und als Güte definiert hat. Und Gerechtigkeit, das ist zuerst einmal die Gerechtigkeit, die du glaubst und die du Kraft deines Glaubens in Christus geworden bist, gemäß 2. Korinther 5, 21. Dann aber sind es auch Werke der Gerechtigkeit, die du tust, motiviert aus ihm und deiner neu gefundenen Gerechtigkeit in Christus. Und Wahrheit. Wer mich ein bisschen kennt, wer uns ein bisschen kennt, ihr wisst, wir sind Kämpfer für die Wahrheit. Und weißt du, Wahrheit, wenn hier von Wahrheit die Rede ist, bitte definiere den Begriff Wahrheit in deinem Neuen Testament oder überhaupt in der Bibel nicht als religiösen Begriff, sondern Wahrheit ist Wahrheit ist Wahrheit. Wahrheit ist auch ein Faktor und ein Entscheidungsmerkmal, ein Unterscheidungsmerkmal für Dinge, die in der Welt ablaufen. Du kannst nicht sagen, weil die Welt sich verschlossen hat gegenüber dem Glauben an Jesus Christus, wird sie nicht mehr am Maßstab der Wahrheit gemessen werden. Ist ja eh klar, dass alle lügen. Du kannst gar nichts anderes erwarten als Lüge. Ja, das mag schon stimmen auf einer rein menschlichen Ebene, wie meine liebe Frau immer zu sagen pflegt, kannst von einem Ochsen nicht mehr erwarten als ein Stück Rindfleisch. Du kannst also von jemandem, der die Wahrheit nicht liebt, nicht ein Übermaß an Wahrheit erwarten. Und dennoch ist es nicht interessant, dass manche Menschen in der Welt den Begriff Wahrheit, obwohl sie ihn nicht religiös definieren, so hochhalten, dass du dich manchmal fragst, wo gewisse Christen dahinter zurückbleiben. Weil du kannst, Information zum Beispiel muss immer auf den Prüfstand gestellt werden, ist sie wahr oder ist sie nicht wahr. Und Wahrheit ist ein absoluter Maßstab in Bezug auf jede Art von Information. zum Beispiel. Oder auch in Bezug auf jede Art von Praxis, von Handeln, das wir ausüben können. Also eine Liebe zur Wahrheit gehört ganz sicher dazu, zu einem Gott wohlgefälligen Leben. Halleluja. Ich bin begeistert von dem, was Gottes Wort enthält. Preist dem Herrn. Vers 10. Indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, das ist der wichtigste Teil natürlich. Indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Indem ihr prüft. Und das Wort für prüfen, sehr wahrscheinlich ist es Dokimazo, ich habe es jetzt nicht nachgeschlagen, aber das ist ein Wort, das zum Ausdruck bringt, dass jemand Mühe aufwendet, um herauszufinden, wie eine Sache beschaffen ist. Sprich, oder mit anderen Worten gesagt, wenn du herausfinden möchtest, was dem Herrn wohlgefällig ist und was nicht, dann ist das nicht immer an der Oberfläche zu finden. Sondern du wirst wie eine Art internes Laboratorium haben müssen. Ich weiß, heute haben ja die meisten Leute in irgendeiner Form eine Art Arbeitszimmer oder Arbeitsecke in ihrer Wohnung, wo ein PC steht oder wo sie ihr Telefon stehen haben, ihre Notizbücher, wo sie ihre Rechnungen bezahlen, was auch immer sie dort alles tun. Aber so eine Art, ja, so ein Rückzugsort, wo du dich auch mal hinsetzt, vielleicht um ein Buch zu lesen oder um dir Gedanken zu machen über wichtige Fragen und wo du dich zurückziehst, um zu Entscheidungen zu kommen. Die meisten Leute haben so etwas. Und ist es nicht so, dass du dort manchmal vielleicht unter Furcht und Zittern dich hinsetzt, um zu einer guten Entscheidung zu kommen in manchen Fragen? Und genauso ist es auch, wenn wir über die Dinge Gottes nachdenken, wenn wir über seinen Willen, seinen Plan, über seinen Wohlgefallen nachdenken und herausfinden wollen, was möchte Gott für mein Leben? Was möchte er ganz allgemein? Wir werden noch zu einigen Dingen kommen, die man ganz allgemein sagen kann über ein Gott wohlgefälliges Leben. Aber viele Male wirst du Gott auch sehr konkret und bewusst fragen müssen, was möchtest du für mein Leben, Herr? Und das dann gewissenhaft zu tun und den Prüfstand sozusagen anzuwerfen, die Prüfmaschine anzuwerfen, das ist deine Pflicht. Und es ist mit Mühe verbunden. Mir fällt gerade eine Szene ein aus einer bestimmten Fernsehserie, die wir manchmal gucken oder geguckt haben, früher öfter als heute. Und es geht so um kriminalistische Dinge. Und eine bestimmte Frau, die dort auch mitarbeitet, sie hat ein Gerät namens Massenspektrometer. Und das Massenspektrometer ist irgendein Gerät, mit dem du herausfinden kannst, aus was eine Sache besteht. Gell? In irgendeiner Form. Material, wo du Material, die Zusammensetzung von Material herausfinden kannst. Das Massenspektrometer. Und sie kommt dann immer mit ihren Resultaten und sagt, Meister Massenspektrometer hat herausgefunden. Aber natürlich hat sie das Gerät bedient und hat Mühe aufgewendet, um herauszufinden, was ist es, was Gott sagt, was ist es, was Gott will und was ist es, was Gott von mir als nächsten Schritt erwartet. Vers 11, und habt nichts gemein, also das ist eine alte Form für etwas gemeinsam haben oder einen gleichen Boden teilen, und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Stellt sie vielmehr bloß. Also auch hier hast du einen Ausblick in das hinein, was ein Leben im Licht bedeutet und beinhaltet und was ein Gott wohlgefälliges Leben beinhaltet von Hause aus. Nämlich, erstens, du solltest nichts gemeinsam haben mit irgendwelchen unfruchtbaren Werken der Finsternis. Vielmehr solltest du sogar bloßstellen, was Werke der Finsternis sind. Ja, aber weißt du, Pastor Manfred, wir sind so, wir möchten niemandem etwas zuleide tun, wir möchten niemandem zu nahe treten, wir möchten doch nicht Werke der Finsternis bloßstellen, das ist nicht unsere Aufgabe, wir sollten nur das Evangelium predigen. Ja, aber offenbar gehört das ja zum Evangelium. Oder würdest du sagen, dass der Epheserbrief nicht in allen seinen Punkten zum Evangelium gehört? Er gehört dazu, Amen. Somit auch alle Dinge, die Paulus in diesem Rahmen sagt, sind Teil seines Evangeliums, wie er es im Römerbrief nennt, nachdem am Ende Menschen beurteilt werden. Habt nichts gemeinsam mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Nun, daraus musst du dir keinen Beruf oder Sport machen. Das ist nicht, was Paulus meint oder was wir meinen. Du musst nicht anfangen, Geisterjäger Bücher zu schreiben, wer wieder alles irgendwo falsch gelehrt hat und falsche Praktiken anwendet im Leib Christi und überhaupt und wer gerade wieder in Ehebruch gefallen ist und so weiter. Das ist nicht unsere Aufgabe, uns daraus einen Sport oder einen Beruf zu machen. Aber wann immer du merkst, dass Menschen betrogen werden durch eine Lüge oder durch ein Werk der Finsternis, dann ist es sehr wohl deine Aufgabe, deinen Zeigefinger, deinen prophetischen Finger, wie sie im Englischen sagen, auf diese Stelle zu legen und zu sagen, du, aber bitte denk noch mal einen Moment nach. Das ist eigentlich ein Werk der Finsternis, was du hier gerade im Begriff bist, zu glauben oder dich anzuschließen. In diesem Sinn ist das gemeint. Und ich würde sagen, wow, Halleluja, da haben wir schon einiges zu tun. Und vielleicht auch unser Leben neu auszurichten in mancher Hinsicht. Natürlich sind wir als Christen auf dieser Erde und in diesem Leben ein Stachel im Fleisch für die Menschheit, die Gott nicht glaubt. Natürlich sind wir ein Stachel im Fleisch, unbequem, und sie möchten uns loswerden. Natürlich ist das so. Hast du was anderes geglaubt? So kommen wir schon zu Römisch 3, und das ist auch bereits der letzte Hauptpunkt. Noch nicht der letzte Unterpunkt, aber der letzte Hauptpunkt, nämlich einige Beispiele dafür, was wir finden im Wort Gottes, was Gottes Wohlgefallen ist. Und zwar ausdrücklich und in dem Sinne auch für jeden Menschen. Wir unterscheiden ja oft den individuellen Plan und Willen Gottes für einen Menschen und den generellen oder allgemeinen oder universalen Plan und Willen Gottes für die Menschheit. Und das ist wunderbar und richtig, das tue ich auch. Amen. Und es wäre weit verfehlt, wenn du immer dich nur ausrichtest am allgemeinen Willen Gottes, denn es gibt einen spezifischen Plan und Willen Gottes für dein Leben. Aber es wäre genauso verkehrt, wenn du für dich, kleines Menschlein, das du bist, immer nur den individuellen Plan Gottes und die individuelle Führung und das persönliche Wort, und Gott hat aber noch nicht zu mir gesprochen, reklamierst, ohne dir auch nur einmal darüber Gedanken zu machen, ob deine spezifische Frage vielleicht längst abgedeckt sein könnte von dem universalen, allgemeinen, generellen Plan und Willen Gottes. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gottes Wohlgefallen ist. Und an dieser Stelle möchte ich schon zum ersten Mal sagen, wenn du denkst, oh, jetzt muss ich mich wieder anstrengen, jetzt muss ich wieder aus meinen Fingern irgendwie saugen, dass ich Gott wohlgefällig leben kann. Nein, hör zu. Philipper 2, Vers 13. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Halleluja. Und jetzt magst du sagen, oder manche mögen sagen, oder vielleicht ist das auch der Grund, warum sie sich nicht weiter Gedanken über diese Fragen machen. Ja, aber wenn das so ist, dann wird ja Gott automatisch einfach nach seinem Wohlgefallen wirken in mir, das Wollen und Wirken, so wie es ihm wohlgefällt. Na, ganz so einfach ist es nicht. Wenn du dich sträubst, dich mit solchen Fragen auch nur auseinanderzusetzen oder davon berührt zu werden, wenn jemand über diese Dinge spricht, wenn du da schon abschaltest, dann wird es Gott und Gottes Geist schwerfallen, in dir das Wollen und das Wirken zu seinem Wohlgefallen hervorzubringen. Denn diese Dinge sind immer von zwei Seiten abhängig. Oder hast du schon mal erlebt, dass Gott dich gezwungen hat, etwas zu tun, obwohl du vielleicht sogar wusstest, dass es richtig ist? Kenneth Hagin erzählt einmal so eine lustige Geschichte. Sie wäre lustig, wenn sie nicht traurig wäre. Und zwar war er als Gastsprecher in einer anderen Gemeinde. Das muss ziemlich lange her sein. Und es war eine relativ kleine Gemeinde und deswegen waren alle im selben Raum und so. Und er sagte so etwas wie, manche Leute glauben, Gott ist souverän und kann tun, was immer er möchte und kann Menschen dazu bringen, zu tun, was immer er möchte. Und da saß dieser Mann in der Versammlung und sagte, Amen, Amen. Dabei hatte Hagin das im negativen Sinne gesagt, weil das ist nicht wahr. Und der Geist Gottes führte Bruder Hagin dazu, diesen Mann anzusprechen und zu sagen, nun, wenn das so ist, warum kann er dich dann nicht dazu bringen, deinen Zehnten zu geben? Und der sank in sich zusammen und war von da an ruhig, wie ihr euch sicher vorstellen könnt. Und das war ein Wort der Erkenntnis, weißt du? Das war ein Wort der Erkenntnis auf eine verfehlte Zustimmung einer Person in einem Gottesdienst. Oh, ich dachte immer, Kenneth Hagin sei so ein Mensch der Gnade gewesen. Ja, Amen, aber er konnte auch richtig auf den Putz hauen. Halleluja. Also, Gottes Wohlgefallen ist, ganz, ganz wichtig, Gottes Wohlgefallen ist Errettung. Errettung. Lass uns bei der untersten Ebene, könnte man sagen, anfangen, die aber zugleich wirklich auch die wichtigste ist. In 1. Timotheus 2, Vers 4 lesen wir, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und kleine Randnote, das Wort für Erkenntnis hier ist Epignosis und bedeutet nichts anderes als genaue Erkenntnis. Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Amen, Halleluja. Da fängt's an. Aber dann will er auch, dass alle Menschen zur genauen Erkenntnis der Wahrheit kommen. Sprich, sich nicht nur auf der allgemeinen untersten Ebene weiter bewegen und nach 20 Jahren des Glaubenslebens immer noch keinen einzigen Bibelvers auswendig können und sofort die Schotten dicht machen, wenn jemand mit theologischen Begriffen kommt oder Dinge erklären will, die ein bisschen komplizierter sind als Johannes 3,16. Sondern Gott will, dass alle Menschen zur Epignosis der Wahrheit kommen, zur genauen Erkenntnis der Wahrheit. Beides ist ihm wohlgefällig. Halleluja. Aber wir reden hier jetzt in erster Linie von der Errettung. Er will, dass alle Menschen errettet werden. Das ist ihm wohlgefällig. Wenn es nach Gott ging, würden alle Menschen errettet. So viel an Gott ist, würden alle Menschen errettet. Aber werden auch alle Menschen errettet? Nein, weil es auch von ihrem Willen und von ihrer Entscheidung abhängig ist. Nun, das ist also Gottes Wohlgefallen. Paulus im Römerbrief sagt Folgendes, und zwar in Kapitel 10, Vers 1. Brüder, das Wohlgefallen, Eudokia, meines Herzens und mein Flehen für sie, das ist das Volk Israel, zu Gott ist, dass sie errettet werden. Jetzt magst du sagen, ja, das ist doch lapidar, Pastor Manfred. Ist doch logisch, dass Paulus wollte, dass seine Brüder, die Juden, auch errettet wurden. Nun, denk einen Moment nach. Paulus sagt mit Überzeugung, Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens ist, dass sie errettet werden. Kannst du dir vorstellen, dass sogar ein Paulus sich hier wieder neu in Übereinstimmung bringen musste im Vorfeld mit dem Wohlgefallen des Willens Gottes? Weil alles, was Paulus erlebt hatte bis zu diesem Punkt, war Ablehnung, Verfolgung, Verleumdung der Juden in Bezug auf das Evangelium, von dem er wollte, dass es sie errettete. Und ich weiß, ich glaube, dass Paulus ein ganz normaler Mensch wie du und ich war. Ein Mensch aus Fleisch und Blut mit Regungen und Neigungen und so weiter, mit Launen und Vorstellungen und Hoffnungen und Plänen und so weiter. Du darfst dir Paulus nicht als einen vom Himmel gefallenen Heiligen vorstellen, der unberührt von jeder menschlichen Regung einfach sein Programm abarbeitete. Sondern Paulus war ein Mensch mit großen Gefühlen, wenn du so willst. Und wenn das so ist und wir uns mit ihm vergleichen können, dann musst du sagen, also wenn dich eine bestimmte Personengruppe oder Volksgruppe, der du dich vielleicht sogar besonders verbunden fühlst, wieder und wieder und wieder und wieder abgelehnt hat und niemand deine Botschaft auch nur in Erwägung zieht, ob er daran Wohlgefallen haben möchte, dann wirst du dich irgendwann abwenden und womöglich zumindest innerlich, auch wenn du es nicht aussprichst, solche Dinge sagen wie, mögen sie doch in die Hölle gehen. Ich habe ihnen die Botschaft gebracht, sie wollten nicht hören. Und das müssen wir auch einem Paulus zugestehen. Aber er erlaubte sich diese Regung nicht. Warum? Weil er wusste, das ist nicht in Übereinstimmung mit Gottes Wohlgefallen. Ich aber will in Übereinstimmung sein mit Gottes Wohlgefallen. Halleluja. Und deswegen, egal was es ihn gekostet haben mag, vielleicht liege ich auch falsch, vielleicht hat es ihn gar nichts gekostet, aber ich glaube eher nicht. Egal was es ihn gekostet haben mag, er ringt sich dazu durch, daran festzuhalten, es ist Gottes Wohlgefallen, dass alle Menschen errettet werden. Aus meiner Sicht zumeist aber die Juden. Und jetzt haben wir die Entscheidung, und die ist uns vorgelegt, wenn wir auf der Suche nach einem Gott wohlgefälligen Leben sind, was wir sein sollten, ist es dann ein Hauptbestreben unsererseits, dass Menschen zur Errettung kommen? Sind wir bereit, das, was uns wohlgefällt oder vielleicht auch nicht mehr wohlgefällt, dem wieder anzupassen, was wir wissen, dass es Gottes Wohlgefallen ist? Darin besteht es, nach einem Gott wohlgefälligen Leben zu trachten. Zweiter Punkt, Punkt B. Verkündigung. Weil Verkündigung und Errettung so integral zusammengefügt sind und zusammengehören, wie wir ebenfalls in Römer 10 deutlich nachlesen können, weil ohne Verkündigung gibt es, kommt niemand zum Glauben, ohne Glauben kann niemand errettet werden, ist die Verkündigung ebenfalls an vorderster Stelle, höchster Priorität, könnte man sagen, durchaus, auf dem Plan Gottes, auf der Liste dessen, was Gott wohlgefällig ist. Und im Zusammenhang damit sagt Paulus, Philipper 1, Vers 15, bitte lasst ihr das auf der Zunge zergehen, einige zwar predigen Christus auch aus Neid und Streit. Es ist tatsächlich möglich, das Evangelium aus völlig falschen Motiven zu predigen. Denn ich denke, du stimmst mir zu, wenn ich sage, Neid und Streit sind die falschen Motive, das Evangelium zu predigen. Du solltest ein besseres Motiv haben, das Evangelium zu predigen. Was ist denn Neid und Streit? Also das kann man sich ja heute kaum mehr vorstellen. Meine Frau hat etwas sehr Gutes gesagt. Ich glaube, es war heute Morgen oder gestern haben wir über manche Dinge geredet. Und sie hat gesagt, und ich sage das sehr allgemein und global, und bitte versuch nicht, irgendwelche Namen damit in Verbindung zu bringen oder so. Aber sie sagte, es scheint so, als ob in dieser Zeit alle Prediger oder ganz viele Prediger versuchen, ihr eigenes Ding zu machen und ihren eigenen Dienst zu pushen und sich als den Mann der Stunde darzustellen, den Gott der Welt hat, gerade in dieser Zeit. Und das ist im Grunde genommen nichts anderes als Neid und Streit, nämlich Wettstreit, besser sein zu wollen als andere. Neid, anderen den Rang ablaufen zu wollen, von denen man denkt, dass sie eigentlich gar nicht dort sein sollten, wo sie sind. Jeder ist am Spulen, jeder ist am Rotieren, jeder macht irgendetwas. Aber hast du vorher gefragt, was Gottes Wohlgefallen ist und warum wir das Evangelium predigen sollten? Lass uns weiterlesen, Philipper 1,15. Einige aber auch, ist gut, dass Paulus keine Zahlen nennt, oder? Einige aber auch aus gutem Willen. Und dieses aus gutem Willen ist im Griechischen dieoidokian. Das heißt so viel wie durch Wohlgefallen. Durch Wohlgefallen, oder man könnte auch übersetzen gemäß dem Wohlgefallen oder gemäß dem, wie es eigentlich wohlgefällig ist. Wie sollten wir das Evangelium predigen oder Christus predigen? Nicht aus Neid und Streit, sondern gemäß dem, wie es eigentlich wohlgefällig ist oder mit Gottes Wohlgefallen übereinstimmt, womit sich der Kreis zuvor hin wieder schließen würde. Was ist Gottes Wohlgefallen? Die Errettung aller Menschen. Der einzige Grund, warum wir das Evangelium oder Christus predigen, sollte also der sein, dass wir einerseits Menschen zur Errettung führen wollen oder dass wir sie in ihrer Errettung voranbringen wollen. Darum, dieser zweite Punkt ist ebenfalls enorm wichtig, nämlich setz dir das auf deine Liste von Grundanforderungen für ein Gott wohlgefälliges Leben. Du solltest in irgendeiner Form ein Verkündiger sein. Und damit sage ich in keiner Weise, dass jeder berufen ist, hinter einer Kanzel zu stehen, sondern damit sage ich vor allem, die Verkündigung in der Form, wie Gott sie dir angemessen hat, die solltest du nicht vernachlässigen. C, also dritter Punkt, das Reich Gottes. Römer 14, 17 bis 19. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Denn wer in diesem, dem Christus dient, ist Gott wohlgefällig. Hier kommt dieses zweite Wort, euarestos und den Menschen bewährt. So lasst uns nun dem nachstreben, was dem Frieden und dem, was der gegenseitigen Erbauung dient. Halleluja. Das bringt es auf einen sehr kleinen Nenner. Paulus definiert hier erstens das Reich Gottes. Er sagt, das Reich Gottes besteht nicht in Essen und Trinken, sondern in Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Ich habe die letzten Wochen so ein bisschen wieder angefangen, Ron Canolly zu hören. Und von Ron Canolly gibt es so einen wunderbaren Lobpreis-Hauer aus den 90er Jahren. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Oder so in der Art. Halleluja. Das ist wahr. Amen. Und Paulus sagt, wer in diesem, sprich in diesem Reich Gottes, in dieser Definition des Reiches Gottes, dem Christus dient, ist Gott wohlgefällig. Wem dienen wir mit dem Reich Gottes? Wem dienen wir in erster Linie? Wem gegenüber sind wir verpflichtet? Wem gegenüber sind wir Rechenschaft schuldig? Wer hat den Hauptanspruch daran, zu fragen, ist es mir wohlgefällig oder nicht? Das ist Christus. Es sind nicht andere Menschen. Wer in diesem, nämlich in diesem Reich Gottes und seiner Definition, dem Christus dient, ist Gott wohlgefällig. Oh, Halleluja. Und den Menschen bewährt. Die Menschen kommen hinten an. Aber weißt du was? Jemand, der wirklich Christus dient, wird früher oder später auch den Menschen als bewährt erscheinen. Darum oder so lasst uns nun dem nachstreben, was dem Frieden und dem, was der gegenseitigen Erbauung dient. Und wenn wir das Reich Gottes so definiert haben und im Reich Gottes so stehen und laufen, wie Paulus es hier sagt in Römer 14, 17, dann ist es klar, dass wir auch das suchen, was dem Frieden und dem, was der gegenseitigen Erbauung dient. Und eine letzte Stelle, die uns einen weiteren Punkt definiert, woran Gott ganz grundsätzlich wohlgefallen hat, ist also viertens, Dankbarkeit. Hebräer 12, Vers 28, Hebräer 12, 28, hier heißt es, deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, Halleluja. Ist es nicht wunderbar, dass wir gerade jetzt wissen können, wir haben ein unerschütterliches Reich empfangen? Im Reich Gottes gibt es keine Corona-Krise, um das Wort doch noch einmal erwähnt zu haben in dieser Predigt. Im Reich Gottes gibt es keine Corona-Krise. Das gilt jetzt nur als einmal, ich habe es nur wiederholt. Ja? Okay. Lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht. Lasst uns dankbar sein. Das ist eine der Hauptanforderungen eines Gott wohlgefälligen Lebens. Nicht zuletzt auch in Zeiten wie diesen, nicht vergessen, dankbar zu sein. Dankbar. Halleluja. Wir haben so viel Grund, dankbar zu sein. Wir sind dankbar für Gottes Werk in Christus. Wir sind dankbar für sein Wort. Wir sind dankbar für sein Reich. Wir sind dankbar für seine Gemeinde. Wir sind dankbar für jeden geistlichen Segen. Wir sind dankbar für jede Bewahrung. Wir sind dankbar für jede Versorgung. Wir sind dankbar für jede Heilung, für jedes Aufrechterhalten unseres Leibes, für jeden Schutz gegenüber Leib und Leben. Halleluja, wir sind so dankbar. Preis sei dem Herrn. Und verstehst du, wenn du dein Leben in diesem Rahmen definierst, dann hast du einen ganz guten Rahmen, ein ganz gutes Modell für das, was es bedeutet, Gott wohlgefällig zu leben. Halleluja. Und ich habe vorhin schon einen Vers erwähnt oder auch vorgelesen, nämlich Philipper 2, Vers 13, wo uns völlig klar vor Augen gestellt wird, wir müssen das nicht aus uns selbst wirken. Wir müssen es wollen. Aber die Kraft dazu stellt ein anderer zur Verfügung. Das Wollen, das so weit reicht, dass wir es auch umsetzen, sogar das stellt ein anderer zur Verfügung. Unser Wollen muss nur so weit ausgebildet sein, dass wir uns nicht von jedem Windchen wieder abbringen lassen, davon überhaupt Gott wohlgefällig leben zu wollen. Aber ich bin überzeugt, wann immer jemand ernstlich danach strebt, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen, tritt sofort Philipper 2, Vers 13 in Kraft. Aber noch ein weiterer Vers oder zwei weitere Verse vielmehr treten ebenfalls in Kraft, nämlich Hebräer 13, die Verse 20 und 21. Und damit beendige ich diese Botschaft heute Morgen und übergebe das Wort an meiner lieben Frau. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe heraufgeführt hat aus den Toten, im Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus, vervollkomme euch in jedem guten Werk, um seinen Willen zu tun, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist. Durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei bis in die Zeitalter der Zeitalter. Amen. Amen.